möchte euch herzlich im Namen dieses Herrn und Heilandes, dem wir gerade zugesungen haben, ich lieb dich, Herr, begrüßen. Ich freue mich, unter euch sein zu dürfen heute Morgen. Und bin gefragt worden, etwas zu sagen noch über mich selbst. Da war der Zweite Weltkrieg noch nicht ganz zu Ende, 1944 in Deutschland geboren, zwischen Köln und Wuppertal, in einem Ort, wo es viele, viele Freikirchen gab. Bin in einer offenen Brüdergemeinde aufgewachsen. Und das hat mich auch ein Stück weit geprägt später. Mit 20 Jahren bin ich in die Schweiz gekommen, nach Wolfhalten. Meine Frau ist von dort. Und wir waren dort 28 Jahre in einer kleinen Brüdergemeinde, bis das ich nach Rücksprache mit Manfred Paul, den ich gut kannte, offen war für Neues. Und wir sind dann in die FEG Rheineck eingetreten und dort wurde ich berufen in den vollzeitigen Dienst als Pastor. Habe noch anderthalb Jahre studiert, aber ich hatte schon vorher sehr viele Seminare bei der Bibelschule Wiedenest mit diesen ausgezeichneten Lehrern absolviert. Ja, und ich war dann 10 Jahre Pastor in Rheineck und Claudius, der nächsten Sonntag kommt, war mein Nachfolger, der jetzt auch seit einem Jahr wieder im Ruhestand, im Unruhezustand ist, wie das so ist bei den pensionierten Pastoren. Wir haben 3 Kinder und 7 Enkelkinder und ein Urenkelchen und da gibt es viel zu beten, auch für Großeltern und mitzuhelfen. Gerade wo unsere Tochter, die eigentlich jetzt zuständig wäre für die Kinderwoche in Rheineck, ein Bänderriss hatte. Sie ist gestolpert und vielleicht muss sie operieren. Es sieht nicht gut aus. Ja, unser Thema ist ja heute Johannes 21, 15 bis 23. Und ich möchte uns diese Verse gerne lesen. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge meine Schafe für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbar würde. Er schloss, indem er sagte: Folge mir nach. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte, jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte: Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus: Herr, und was wird aus diesem hier? Jesus erwiderte: Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Unter den Gläubigen verbreitete sich daraufhin das Gerücht, jener Jünger werde nicht sterben. Dabei hatte Jesus zu Petrus gar nicht gesagt, der Jünger werde nicht sterben. Er hatte ja nur gesagt: Wenn ich will, dass er am Leben bleibe, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Trotzdem geliebt und berufen habe ich über die Predigt gestellt als Titel. Und im ersten Teil dieses bemerkenswerten Kapitel 21 vom Evangelium Johannes ist Jesus seinen Jüngern als Auferstandener begegnet. Er hat ihnen dazu verholfen, ihren Frust wegzustecken über das von ihnen ungeahnte und noch nicht ganz verarbeitete Ende ihres Meisters. Sie hatten doch ganz andere Erwartungen mit Jesus verknüpft. Und hier sehen wir, dass Jesus ihnen das Frühstück bereitet, nachdem er ihnen wieder mal zu einem großen Fischfang verholfen hatte. Und nachdem sie gegessen hatten, so beginnt der Bericht, wird uns von einem interessanten Gespräch mit Petrus berichtet. Da war noch etwas Unausgesprochenes zwischen ihm und Petrus in der Luft. Kennen wir das auch, wenn noch etwas Unausgesprochenes zwischen uns ist? Es ist nicht so ein angenehmes Gefühl. Vielleicht kennen wir das alle. Da war noch etwas, das ihre Beziehung verdunkelt hatte. Und um das Werk zu tun, zu dem der Herr Petrus berufen hatte, musste noch eine Befreiung stattfinden. Es gab noch Unverarbeitetes. Die Jünger hatten ja alle versagt, als Jesus verhaftet und hingerichtet wurde. Bei Petrus aber war es sehr speziell. Ein klärendes Wort mit ihm lag sozusagen noch wie in der Luft. Petrus war gewiss einer der bemerkenswertesten Jünger, aber er hatte sich schuldig gemacht. Er war seinem Herrn nach der Gefangennahme gefolgt. War ja eigentlich mutig, die anderen sind ja alle geflüchtet. Und als man ihn erkannte und dabei war, Jesus zu foltern, hatte er dreimal behauptet, Jesus nicht zu kennen. Er wollte vielleicht seine eigene Haut retten. Matthäus berichtet uns, dass Petrus ziemlich vollmundig nach dem Abendmahl zu Jesus gesagt hatte, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und jetzt das. Jesus hatte ihm einen Blick zugeworfen und der Hahn hatte dreimal gekräht, genau wie es der Herr vorausgesagt hatte. Und jetzt ist das wieder sozusagen die erste richtige Begegnung zu zweit zwischen Jesus und Petrus nach jener Verleugnung. Jesus zieht ihn zur Seite und spricht ihn behutsam auf sein Versagen an, nicht um ihm Vorwürfe zu machen, nicht um ihn zu kompromittieren oder sogar zu disqualifizieren, sondern damit Petrus wieder frei wird. Jesus eröffnet das Gespräch mit einer Frage, frei übertragen: Sag mal, Petrus, Sohn des Johannes, wie ist das eigentlich bei dir? Hast du mich wirklich lieber als die anderen Jünger? Jesus greift damit etwas auf, was Petrus sehr oft von sich selbst behauptet hatte. Wenn alle dich verlassen, hatte er gesagt, ich werde zu dir stehen, ich würde sogar mein Leben für dich lassen. Er hatte immer ein Bild von sich gehabt, das etwa so dachte, ich bin doch eigentlich ein super Jünger, die anderen kommen da nicht mit. Und die Tatsache, dass er versagt hatte, bedeutete nicht unbedingt, dass er deswegen dieses Bild schon aufgegeben hatte, das irgendwo in ihm war. Es bestand durchaus noch die Möglichkeit, die anderen sogar noch in der Schuld mitzureißen und vielleicht zu sagen, ich bin zwar umgefallen, aber wenigstens bin ich doch mitgegangen. Ihr aber, die anderen Jünger, ihr seid ja schon im Garten Gethsemane alle davon gerannt. Ich war doch wieder mal der Beste. Ich war zwar nicht gut, aber die anderen waren ja noch schlechter. Wenn einer mal das Bild von sich hat, ich bin der Beste, dann kann es tatsächlich sein, dass selbst ein noch so großer Fehler, den man begangen hat, ihn nicht aufhält, die anderen für noch schlechter zu halten. Das tönt dann manchmal so im Vergleich mit den anderen, war ich immer noch besser. Aus Fehlern, die man nicht als solche erkennt und anerkennt, lernt man eigentlich nichts. Wenn ich ernsthaft der Meinung bin, dass es kein Fehler war, einen Bock zu schießen, dann werde ich das nächste Mal, habe ich keine Veranlassung, besser zu zielen. Wenn du sagst, hey, was heißt hier, ich bin ein Sünder, seht euch doch mal die oder jene an, was die machen, so würde ich das doch nicht tun, dann sind wir auf der falschen Spur. Jesus kann aus unseren Fehlern und sogar aus unseren größten Sünden noch etwas machen, aber wir müssen sie bekennen, zugeben und bereit sein, Fehler, Fehler und Sünden, Sünden zu nennen. Darum reitet Jesus scheinbar so darauf herum. Dreimal fragt er den Petrus, dreimal. Natürlich spürt er die Anspielung auf die dreimalige Verleugnung. Und das wird ihm wehgetan haben. Aber er hält dem scheinbar noch stand. Er redet ihn an als Sohn des Johannes. Und damit erinnert er ihn, damit, woher er überhaupt kam und was Jesus für ihn getan hat, als er ihn in seine Nachfolge berief. Etwas ist in seinem Leben, das muss herausgeschnitten werden, sonst setzt es sich in der Seele fest und infiziert alles andere. Das ist auch bei uns so, wenn sich etwas festsetzt. Es kann schmerzhaft sein, denn es ist wirklich so, entweder wir behalten Schuld für uns und dann setzt sie sich fest und vergiftet mehr und mehr unser ganzes Leben. Oder, und das ist die beste Alternative, wir geben sie an Jesus ab. Aber bitte nicht in ein Geschenkpapier wickeln und sagen, es ist ja eigentlich gar nicht so richtig Schuld. Seh mal, was die anderen alle in ihrem Päckli haben. Wer ist ganz frei von dieser Art Denken und Argumentieren? Hast du mich wirklich lieber als die anderen hier? Herr, sagt Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Wenigstens hier hat Petrus mit dieser Antwort auf eine Vergleicherei mit den anderen Jüngern verzichtet. Das hat er gelernt. Und so verzichtet auch der Herr in der Fortsetzung seines Gesprächs auf die beschämende Formulierung, hast du mich lieber? Und fragt ganz einfach, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Das ist die Lebensfrage in der Nachfolge Jesu. Seine Frage lautet nicht, was hast du Gutes getan? Auch nicht, was hast du wieder alles Schlimmes verbracht? Und sie lautet schon gar nicht, hast du fromme Gefühle? Petrus war ein Eiferer und es gibt auch im frommen Bereich einen Eifer, der vom Ansehen anderer motiviert ist. Aber die Lebensfrage für Nachfolger Jesu lautet, hast du Jesus lieb? Wenn wir Jesus nicht lieb haben, wenn unser Herz nicht ihm gehört, ist alles andere, unser Beten und Gutes tun, unser Engagement und alles, alle religiösen Empfindungen und was weiß ich alles noch, schlicht und ergreifend Religion. Die alles entscheidende Frage ist die, die Jesus stellt, hast du mich lieb? Und egal wie viele Fehler wir machen, wie viel Schuld wir auf uns laden, egal wie viel Gutes wir tun, wir dürfen nie den Blick für das Eigentliche verlieren. Und das Eigentliche ist die Frage, ob wir Jesus im Herzen lieb haben. Wir kommen von Karfreitag und Ostern, wir erinnerten uns, am Karfreitag ließ sich Jesus gefangen nehmen. Er trug Verhöre, er trug Folter. Er trug sein Kreuz und ließ sich an dieses Kreuz schlagen. Und er litt 6 Stunden unsagbare Schmerzen, bevor er starb. Und das alles für dich und mich. Denn er starb dort für meine und deine Sünde. Er nahm Gottes Gericht über unsere Schuld auf sich. Warum? Aus Liebe zu dir und mir, um dich mit Gott zu versöhnen. Ari Nuven, Professor für Pastoraltheologie, ein Katholik, einer der bedeutendsten Seelsorger unserer Zeit, bekennt im Rückblick auf sein Leben und auf Situationen, die ihm große Mühe bereitet hatten, es kommt gar nicht darauf an, Erfolg zu haben. Ergebnisse vorweisen zu können, sondern es geht in unserem Leben einzig und allein um diese eine Frage, ob wir Jesus eine klare Antwort geben können: Liebst du mich? Nouwen war renommierter Lehrer an den bekannten Unis Harvard und Yale, aber er hatte eine innere Krise, als er sich die Frage stellte: Hat mich das Älterwerden näher zu Jesus gebracht? Und er fühlte sich ausgebrannt und er bat seinen Herrn um Führung für seinen Weg. Und dann wechselte er von der Universität der Gelehrten in eine Gemeinschaft von Menschen, von denen keiner in der Lage war, nur eines seiner vielen Bücher zu lesen. Diesen behinderten Menschen diente der große Lehrer und er hat mit ihnen wunderbare Erfahrungen gemacht. Er schreibt, diese Menschen sprachen aus, was ihr Herz ihnen eingab. Und so weist er immer wieder darauf hin, dass es in unserem Leben einzig und allein darum geht, wenn Jesus uns diese Frage nach unserer Liebe stellt, ob wir ihm eine klare, eindeutige Antwort geben können. Diese Lebenserfahrung hat mich sehr berührt. Was werden wir auf diese Frage antworten? Werden wir vielleicht sagen: Ja, Herr, ich habe dich lieb. Ich stehe jeden Morgen zu meiner stillen Zeit auf, gehe zweimal im Monat in den Hauskreis, gebe 10% meines Gehalts an die Gemeinde. Ich gebe jedermann, ob er es hören will oder nicht, Zeugnis. Und überhaupt bin ich ja ein anständiger Mensch. Aber wenn du so oder ähnlich argumentierst, hast du nicht verstanden, um was es geht. Aber das Umgekehrte wäre ebenso tückisch. Ach Herr, ich habe einmal geglaubt, dass ich dich liebe. Ich habe es mir von Herzen gewünscht. Aber du siehst ja, ich schaffe es nicht einmal regelmäßig, stille Zeit zu halten. Neulich im Gespräch, als die Leute über dich gelacht haben, habe ich einfach geschwiegen, bin auf Tauchstation gegangen. Wenn einer Grund gehabt hätte, so ähnlich zu argumentieren, dann Petrus, aber er tat es nicht. Stattdessen sagte er: Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ein ehrliches Wort. Und alle Großspurigkeit, die früher bei ihm war, ist aus den Worten des Petrus verschwunden. Kein Vergleich mehr mit den anderen. Kein Pochen auf eigene Leistungen, auf den Einsatz, den er gebracht hat. Petrus weiß genau, dass er ja voll daneben gehauen hat. Und es gibt nicht eine Sekunde der Versuchung nach, seine Schuld künstlich zu verkleinern. Aber das Entscheidende lässt er sich nicht ausreden. Herr, du weißt, dass ich dich trotz allem lieb habe. Vielleicht fragst du jetzt, was soll denn das für eine Liebe sein, die damals geschwiegen hat, als die Magd Petrus als seinen Jünger erkannte und Petrus seinen Herrn verleugnete? Sind wir versucht zu urteilen? Jesus kennt das Herz des Petrus besser. Jesus weiß, dass Petrus ihn tatsächlich liebt. Jemand hat es einmal so formuliert: Die Liebe des Jüngers ist immer eine armselige Liebe, aber sie ist Liebe trotz allen Versagens. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, Jesus. Ich liebe dich, hilf meiner Schwachheit. Es gibt kein aufrichtigeres Gebet als dieses: Herr, du weißt es. Du kennst mich. Du siehst meine Gedanken schon von ferne. Haben wir nicht auch schon so gebetet und Reue im Herzen empfunden? Oder wie wir in einem Lied bekennen: Herr, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ich finde das kostbar, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Mit anderen Worten: Herr, du kennst mich so genau, dass du auch um all mein Versagen weißt. Ich kann überhaupt nichts verheimlichen vor dir. Und selbst dann, wenn ich betrübt bin über mich selbst, ist trotzdem deine Liebe da. Dafür will ich dir danken mit meinem Lied und dir sagen, dass ich dich liebe. Es ist deine Liebe. Sie ist es, die mich verändert. Diese echte Aufrichtigkeit, das Bekennen, Bereuen meines Versagens, das ist es. Wenn wir so unsere Herzen vor Jesus beugen, erleben wir seine Liebe und Annahme in einer tiefen göttlichen Berührung. Und nicht selten, so habe ich es erlebt, werden wir Tränen vergießen und erkennen, dass wir noch nie so nah am Herzen Jesu waren und seine Liebe so fühlbar in meinem Herzen war. Das wünsche ich euch. Das ist es, was unsere Gesinnung verändert. Das schenkt uns eine ehrliche Demut, einen Wohlgeruch für Jesus. Aus der Antwort des Petrus spricht keinerlei falsche Selbstgewissheit mehr, aber auch keine Resignation. Dreimal sagt Petrus diesen Satz: Du weißt, dass ich dich lieb habe. Während meines Aufwachsens in meiner Zeit als Teenie, da gab es einen Lehrbruder aus Wuppertal, der mich oft, wenn er in unserer Gemeinde Dienst tat, auf die Seite nahm und fragte: Liebst du den Herrn Jesus? Aber als Teenie war ich völlig überfordert. Das war für mich peinlich. Warum? Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Die Liebe zu unserem Heiland wächst schließlich erst mit der Erkenntnis unserer Erlösungsbedürftigkeit. Sprich, mit dem Erkennen unseres Versagens. Natürlich habe ich als 6-Jähriger im Zelt vom Jans-Team die Hand aufgehoben, als Tante Ruth sagte: Der Himmel steht offen, wer singt das mit? Und wer möchte das, dass Jesus in dein Herz einzieht? Da habe ich die Hand aufgehoben, klar. Aber Jesus so von Herzen liebender, das wächst erst mit meiner Erlösungsbedürftigkeit und mit meiner Offenheit zu erkennen, dass ich Hilfe und Erlösung brauche. Und wenn ich erkannt habe, dass mein Leben mit Gott nicht mehr durch Leistung oder Versagen bestimmt wird, sondern allein durch die Liebe, dann erst kann sich auch meine Liebe zu Gott und meinen Nächsten entfalten. Dreimal antwortete Jesus mit dem Satz: Weide meine Lämmer, beziehungsweise weide meine Schafe. Jesus sagt nicht: Vergebe dir, er sagt: Ich beauftrage dich. Diese Beauftragung beinhaltet die Vergebung, aber sie führt weit darüber hinaus. Sie macht deutlich: Jesus hat mich nicht abgelehnt, ich bin wieder voll akzeptiert. Jesus vertraut mir etwas an, er legt mir eine neue Verantwortung auf. Natürlich braucht er Vergebung, aber was er noch mehr braucht, ist das Wissen: Gott traut mir immer noch etwas zu. Er hat mich nicht abgeschrieben. Ich finde das wunderbar. Wo ist solch ein Gott wie unser Gott? Das Wort von der Vergebung allein würde das noch nicht sichtbar machen. Und worin besteht dieser Auftrag? Jesus sagt: Weide meine Lämmer. Es ist das Hirtenamt, zu dem Jesus den Petrus hier beruft, ihr Lieben. Das ist das, was wir heute in unseren Gemeinden brauchen, das Hirtenamt. Wer gestern im Tagblatt gelesen hat, der hat gelesen, dass es unwahrscheinlich viele junge Menschen gibt, die psychische Probleme haben, und besonders sind die Frauen hier, junge Frauen, die psychische Hilfe brauchen in unserer Gegenwart. Und wenn wir unsere Zeit und unseren Mainstream und das alles anschauen, dann wissen wir auch warum. Wir brauchen Hirten, die jungen Menschen nachgeben, Menschen, die ein Hirtenherz haben und bereit sind, die Liebe, die sie von Jesus erfahren haben, anderen Menschen weiterzugeben. Nachfolger Jesu, die um ihr eigenes Versagen wissen und das auch bekannt haben und erlebt haben, dass Jesus sie kennt und trotzdem liebt und sie beauftragt. Dass sie diesen Dienst in der Demut vor Gott tun können. Vielleicht will Jesus dich heute neu berufen. Oder wenn du in diesem Dienst stehst, dich neu ermutigen. Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Menschen in der Gemeinde, die in der Lage sind, andere zu weiden. Ihnen frische Wiesen, grüne Auen zugänglich zu machen. Ihr Lieben, die Herde Jesu braucht dringend solche Menschen, die aus Liebe und echter Hingabe zum Oberhirten andere weiden. Menschen, die andere Menschen geistlich mit Nahrung versorgen können, die zum Beispiel Kinder weiden, in Jungscharen, im Kindergottesdienst, in der Schule, wo auch immer, die die Jugendlichen mit all ihren Problemen ernst nehmen, die hingehen auch zu den Alten und Kranken und den Einsamen. Jesus sagt, es sind meine Schafe. Aber viele wissen es noch nicht. Es sind so viele, für die ich mit meinem Leben bezahlt habe. Aber es ist keiner da, der ihnen das sagt. Viele wollen etwas von ihnen, aber keiner lädt sie ein und gibt ihnen wahre Speise. Wo sind die, die sich nicht damit begnügen, dass Jesus ihnen die Schuld vergeben hat, sondern die sich senden lassen? Die ersten Jünger von ihnen heißt es, wir können doch nicht schweigen von dem, was wir miterlebt haben mit unserem Herrn, als man ihnen das Wort verboten hatte, die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Es ist uns unmöglich, von dem zu schweigen. Ich bin schon manchmal traurig gewesen über mich selbst, weil ich geschwiegen habe. Und wenn ich nicht geschwiegen habe, wenn ich bekannt habe, ihr Lieben, was passiert dann? Dann wird dein Herz warm. Dann schlägt dein Herz voller Liebe zu deinem Heiland und Retter. Und du merkst, er ist dir ganz nah. Und wenn du dich danach sehnst, Jesus wieder zu erleben, dass er ganz nah bei dir ist, dann bekenne ihn. Bekenne ihn und sage, dass es Rettung und Erlösung gibt, nur in dem einen Namen. Jesus hat Petrus ja nicht die Schuld vergeben, damit er endlich seinen Seelenfrieden hat. Den hat er sicher auch bekommen. Jesus vergibt ihm, um ihn in den Dienst zu nehmen. Und da braucht es vor allem eine grundlegende Qualifikation. Welche? Keine andere als die, dass wir Jesus von ganzem Herzen lieben. Dass wir zwar nicht vollmundig, aber trotzdem von Herzen diesen Satz nachsprechen: Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das, ihr Lieben, das ist wie ein Durchbruch. Es ist so ein Unterschied, ob ich eine Arbeit aus Liebe zu meinem Herrn mache oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Dieser Ausspruch, Herr, du weißt alles, der hat für mich so etwas Befreiendes. Und ich habe ihn schon oft gebetet, wenn ich im Gebet traurig über mich selbst war und Mühe hatte, das zu formulieren. Aber dann habe ich auch bekannt, du weißt alles, aber Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dieses Bekenntnis, wenn es denn von Herzen kommt, hat so viel Freisetzendes. Transparent sein vor meinem Herrn, zu meinem Versagen stehen. Herr, du weißt alles. Mich wieder neu von ihm berühren und senden zu lassen. Petrus bekam eine neue Beauftragung zum Dienst. Und gerade nachher machte ihm Jesus klar, von nun an werde ich dich gürten. Das heißt, ich werde dich führen, dein Leben gehört mir. Du wirst Gelegenheit haben, deine Agape-Liebe zu zeigen. Ich denke, kaum vorher war Petrus seinem Herrn so nahe gewesen wie jetzt. Jesus hatte trotz seines Versagens an ihm festgehalten. Seine Beziehung zu ihm hatte eine neue Tiefe gewonnen. Und mein Wunsch ist, dass wir uns zu dieser Haltung befreien lassen. Schuld und Unausgesprochenes, das unsere Seelen infiziert hat, an Jesus abgeben. Frei werden, die Liebe Gottes an andere weiterzugeben. Darum ringen, dass wir von Herzen sagen können, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Gibt es denn einen Prüfstein, unsere Liebe zu Jesus? Was könnte das sein? Können wir Opfer bringen, zum Beispiel Opfer an Zeit, Gewohnheiten unseres Lebens zu verändern, Süchte ihm ausliefern? Welche sind die Auswirkungen deiner Liebe zu Jesus? Du hast so viel Liebe zu ihm, wie du bereit bist, um seinetwillen den Reizen deines Egos und der Sünde Widerstand zu leisten. Deine Gemeinschaft, das Gespräch mit ihm sind ein Gradmesser deiner Liebe. Liebe zu Jesus freut sich über sein Wort. Liebe zu Jesus freut sich auf sein Wiederkommen. Liebe zu Jesus freut sich über ihn überhaupt und jubelt mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Aus einer bereinigten Beziehung zu meinem Herrn folgt auch die bereinigte Beziehung dann zu meinem Nächsten. Und da muss Petrus noch etwas lernen. Der Moment ist schon da, wo er es wieder nicht unterdrücken kann. Er sieht sich um und sieht den Johannes, der so eine enge und vertraute Beziehung zu Jesus hatte. Und jetzt, er kann es sich nicht verkneifen. Er muss Jesus fragen, war ich mit ihm? Was soll aber dieser? Mit anderen Worten, was wird aus dem werden? Hat er etwa auch einen Auftrag von dir? Finden wir das unmöglich? Als jemand, der gerade von Jesus in Bezug auf sich selbst überführt worden war? Einmal ganz ehrlich, haben wir nicht auch schon solche Fragen gestellt? Vielleicht nicht laut, aber in Gedanken. Wo stellen wir Personen in Frage? Zum Beispiel, ich würde gern auch in dieser Dienstgruppe oder in jenem Hauskreis mitmachen, aber da ist der oder die, dort ist mir abgelöscht, gesagt oder vielleicht nur gedacht. Paulus schreibt den Römern, nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit, dass uns Christus an- und aufgenommen hat, dass wir gerechtfertigt sind aus Gnade durch den Glauben. Das ist etwas Großes, dafür können wir nie genug danken. Aber es soll auch in meinem sozialen Umfeld sichtbar werden. So wie ich Gott recht bin um Christi willen, so sind die anderen mir nun recht um Christi willen. Und ich ihnen ebenso. Nehmt einander auf wie Christus. Wie hat er uns denn angenommen, indem er sein Leben für uns gab? Er hat sich für dich und mich interessiert, ohne darauf zu sehen, aus welchem Hintergrund wir kommen, auf welcher sozialen Stufe wir stehen. Er sieht den Menschen, der kostbar ist in den Augen des himmlischen Vaters. Das heißt, auch meinen Nächsten so anzunehmen, wie Christus mich angenommen hat. Petrus und Johannes, ausgerechnet diese beiden, die uns als große Gegensätze in der Beschreibung der Evangelisten erscheinen, ausgerechnet diese beiden stellen das wirkungsvollste Team dar, das von Jesus so gebraucht wurde. Das sehen wir, wenn wir die Apostelgeschichte lesen. Da wird mir bewusst, wie gerade diese beiden ein so begnadetes Arbeitsteam waren. Sie können es zusammen, sie ziehen am gleichen Strick, weil sie Jesus lieben. Das gibt es so nur in der Reichsgottesarbeit. Da sollte es ja keine Ellbögen geben, wie man das manchmal im Beruf, gerade in den höheren Stellungen findet. Da wird geellböglet. Ihre natürlichen emotionalen Gegensätze von Petrus und Johannes waren kein Problem mehr. Die Kraft des Geistes kennzeichnete ihren Dienst. Sie erlebten beide, wie sich viele Menschen bekehrten. Sie erlebten Wunder und teilten Verhaftung, Gefängnis und Freilassung. Eine Arbeitsgemeinschaft, die befreit war zum Dienst aus Liebe zu Jesus. Man sollte es uns ansehen, die Freude über den, der bereits alles für uns sichergestellt hat. Diese Freude entsteht aus einem befreiten Leben, das damit erfüllt ist, Gottes Auftrag in dieser Welt ernst zu nehmen. Wenn sich von dieser Freude wieder etwas mehr breit machen kann in uns, in unseren Beziehungen, würde es der Reichsgottesarbeit wieder neue Schubkraft geben. Ich schließe ab. Wir haben miterlebt, wie Petrus in der neuen Begegnung mit Jesus durch die entscheidende Schlüsselfrage, hast du mich lieb, wieder in die Gemeinschaft mit Jesus zurückkehrt und gelernt hat, sich nicht auf sich selbst zu verlassen. Herr, du weißt alles. Und dann bekommt er einen neuen Auftrag, zu dem die Liebe zu Jesus das einzige Motiv ist. Der Herr kann ihn neu gürten und in seinen Dienst nehmen. Und ich finde es schon sehr bemerkenswert, dass uns die Jünger diesen Bericht, das Erleben mit Petrus, sein Versagen, seine Verleugnung und eben seine Wiederherstellung und seine neue Beauftragung nicht verschwiegen haben. Petrus hat seinen Herrn in seinem Dienst und in seinem Sterben verherrlicht. Paulus schreibt in Ephesern, dass Gott die Werke bereits vorbereitet hat, in denen wir leben sollen. Lass auch du dich von Jesus neu rufen und berufen. Beginne wieder aus Liebe zu deinem Herrn und unter seiner Leitung am Bau seiner Gemeinde teilzunehmen, dort, wo er dich hingestellt hat. Das gibt deinem Leben Sinn und Erfüllung. Und der Herr möge dich segnen. Ich schließe ab mit einem Gebet. Herr Jesus, wenn wir uns in diese Betrachtung versenken, dann können wir nur mit dem Liederdichter sagen, keiner ist wie du, Herr. Du bist einzigartig in deiner Liebe zu uns, in deiner Vergebung, in deiner Herrlichkeit, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, dich kennen zu dürfen, ist wirklich wahres Leben. Und Herr, du hast einen Plan mit jedem von uns. Und du willst uns neu senden. Schenk uns in unseren Herzen die Bereitschaft, aufmerksam zu sein, was dein Wille ist und das Werk, zu dem du uns berufen möchtest, immer wieder neu. Befreie uns, Herr, dass wir diesen Dienst aus Liebe zu dir, nicht aus irgendeinem anderen Motiv, sondern aus Liebe zu dir, unserem Herrn und der Retter, der alles für uns gegeben hat, tun. Dann kehrt Freude, Friede und Liebe und Erfüllung ein in unsere Herzen. Das möchten wir. Danke, dass du uns Gnade schenkst, Herr. Amen.